Blicksport, Podcast Pro und Contra, jetzt geht's los.
Die Älteren unter euch erinnern sich noch, da war doch mal noch etwas gewesen. Ein Podcast genau. In Schwarz-Weiß. Wir versuchen, den ins digitale Zeitalter zu überführen. Wir reden über Bayern München, über die Premier League, wo harte Sitten gelten. Plötzlich, der Sebastian Wendel erklärt uns, was beim FC Basel los ist. Und auch sonst ist einiges gegangen. Beim Schwingen, der Fußball-WM der Frauen, bei der Leichtathletik-WM geht es gleich los. Also wir haben Themen en masse.
Lassen wir los.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
Dino, hoi.
Emanuel,
bist du wieder runtergekühlt?
Ja.
Wir sind vorher, das muss man unseren Hörern vielleicht verraten, also nein, man muss es überhaupt nicht verraten, aber wir wetten eigentlich, wir sind vorher draußen gehockt und jetzt ist ja der Sommer eigentlich, ja, sagen wir mal, die zweite Sommerhälfte eher kühl bis nass bis Hochwasser gefühlt schon fast, also nicht so der Hochsommer, wie man sich aus den letzten Jahren gewöhnt ist. Und ich weiß nicht, ob es an dem liegt, dass wir vorhin reingelaufen sind, zu unserem geschätzten Kollegen Roger Benoit gesessen, der vor dem Ringegebäude Hof gehalten hat, kann man sagen.
Genau, am Käfele.
Seine Zigarre geraucht hat. Am Käfele haben wir gefunden, das ist jetzt eigentlich noch eine schöne Idee, da dazu zu hocken. Ist auch sehr nett gewesen, sich zu unterhalten. Jetzt muss man dazu wissen, der Roger braucht keinen Sonnenschirm. Ich glaube, in keiner Lebenslage.
Nein, ich glaube, er ist überhaupt...
Hat uns da einiges voraus.
Egal bei welchem Klima, nicht empfänglich. Für irgendwelche Kapriolen vom Wetter. Also, auch wenn es kalt ist, der hockt immer mit Hemd, Jeans, ohne Socken.
Pulli über den Schultern.
Hockt er dort.
Ja.
So auch jetzt. Und wir sind beide hergehockt dort. Ich glaube, wir haben uns mal angeschaut und gesagt, du, ein bisschen heiß.
Ist warm.
In der prallen Sonne. Und es ist eben auch die Luftfeuchtigkeit, glaube ich. Das merkt man jetzt im Moment relativ hoch. Und ja, so im angelsächsischen Raum haben sie dann die Bezeichnung «feels like» Temperatur anzeigen. Wenn es da irgendwie 28 Grad ist, glaube ich, können sagen, fühlt sich auch wie 40.
Minimum. Ja. Minimum. Also gut. Mein Handy sagt, ja, 27. Und das hat sich wirklich nicht wie 27 angefühlt. Also Sonne von oben, Beton von unten.
Ja, irgendwie. Also mir ist es auch unangenehm, ich habe es nicht gern, wenn man irgendwo sitzt und in der prallen Sonne und dann merkt man, fährt langsam an, verdunsten.
Ja.
Ungemütlich in diesen Kleidern. Das ist fast so lästig, wie wenn man einen Schnürsenkelknoten in den Ofen bringt, was mir regelmäßig passiert, obwohl ich es genau weiss. Zürich ist immer im falschen Moment, im falschen Ort. Und habe mich letztens gefragt, wie viele Stunden von meinem Leben habe ich schon damit verbracht, Schnürsenkelknoten wieder zu lösen.
Aber wie bindest du die?
Wenn ich es im Kindergarten gelernt habe, wahrscheinlich.
Mhm.
Und nachher,
was hat man dir dort beigebracht?
Vor allem, wenn ich zum Beispiel golfen gehe, muss ich reden. Eigentlich recht häufig machen. Dann aus den Golfschuhen raus, dann ziehe ich einfach irgendwo möglichst rasch die können hinten im Koffer umsorgen, die Schuhe, merken dann, oh, ich bin zu schnell gewesen, jetzt muss ich mich bücken, dann muss ich mich entscheiden, bücke ich mich jetzt oder beuge mich vorne über.
Aber was machst du, einen Doppelknopf?
Nein.
Weil, also, das Schöne an einem Schuhbindknopf, an einem normalen, ist ja eigentlich, dass man einfach an einem Ort zieht. Und dann sind sie auf.
Genau, so funktioniert das. Jetzt bei diesen Golfschuhen hat es relativ lange, dünne Schuhbänder. Und durch die Schlaufe, die es gibt, wenn du dort hastig ziehst, kann es sein, dass es eine Verschlaufung gibt. Nachher gibt es eben einen Knopf. Und wenn es noch ein bisschen feucht war auf dem Rasen, warum man läuft, oder im Raff, wo ich mich mehrheitlich begegne, am Bell suche, dann gibt es einen Knopf, der auch noch feucht ist, dann bringst du fast nicht mehr auf.
Klettverschluss gibt es nicht für Golfschuhe.
Doch, aber das ist nicht so mein Ding. So Klettverschluss,
Stilgründe,
wo man so drehen kann, wo sich so mit dreht.
Ah, das ist wie Veloschuhe. Ja, das gibt es fürs Velo auch. Genau.
Nein, bin nicht Freund von
das
dem.
Das ist nichts für dich. Ja, gut. Also,
eben die Hitze und.
Also, wir lernen, du kämpfst mit Hitze und mit den Schuhen, die.
Ja, ich habe ja mit Binden
gehabt. Oder nein, mit den Schuhbänden, nicht mit den Schuhen. Die Schuhe wären ja nicht.
Ich bin es relativ elegant, muss ich sagen.
Das
dünkt mich. Ich bin auch in der Lage, eben mit gestreckten Beinen, mit zu bücken und zu binden. So der Hausarzt sagt, sollte man nicht, man sollte auf die Knie haben und binden.
Wieso machst du das schneller. Aus Prinzip? Sind dir deine noch bestehende Beweglichkeit
zu beweisen? Nein, ich finde es einfach bequemer. Ich tue mich schwer damit, in Knie zu gehen und nachher zu knüdeln auf dem Parkplatz, zum Beispiel vor dem Golfclub.
Ah, du kommst nicht rauf?
Mal, komm schon rauf. Aber wieso runtergehen, wenn ich auch einfach stehen bleiben kann?
Es gäbe noch eine dritte Variante, den Fuß noch einmal aufheben.
Ja, gut, ja.
Sehr beliebt, ist der Fachleute. Mm. Dann ist eigentlich best of all worlds. Du musst nicht runter und gleichzeitig kommt der Schuh rauf. Also sehr beliebt bei offenem Kofferraum, zum Beispiel hinten auf die Stoßstange. Kann ich also nur empfehlen. Nächstes Mal ausprobieren.
Also man sieht, man hat diverse Varianten, wenn man sich die Schuhe bindet zum Beispiel. Weniger Varianten hat zum Beispiel der FC Bayern München. Der muss nämlich immer gewinnen. Und wenn er das nicht macht, dann ist die Hölle los. Und die ist schon ziemlich früh los in München in diesem Jahr. Supercup gegen Leipzig 0-3 verloren. Am gleichen Tag, wie der Harry Kane 100-Millionen-Transfer in München angekommen ist. Und man hat dann nach dem Spiel irgendwie Ratlosigkeit zu hören gekriegt, vermittelt, gesagt, vor allem vom Trainer, Thomas Tuchel. Was sehr erstaunlich ist. Nach so einem Spiel, das eigentlich ja, nicht viel zu bedeuten hat. Das Einzige, was nicht passieren darf bei Bayern, ist eigentlich wie immer, sie dürfen nicht verlieren.
Also, was sehr schön ist, erstens die Überleitung, die dir da gelungen ist. Da möchte ich dir herzlich dazu gratulieren. Und zum anderen, also, was ja, eigentlich ist es ja nur logisch, sagen böse Zungen. Harry Kane ist dafür bekannt, berüchtigt schon fast, dass er nie etwas gönnt. Und jetzt hält man den, natürlich geht in der ersten Finale, wo man bestritten, seit der Verpflichtung vom Harry Kane verloren. Das liegt ja auf der Hand. Jetzt werden Fachleute einwenden, zu Recht übrigens, es ist der Supercup, interessiert kein Mensch, ob man den gönnt oder nicht.
Also der interessiert eigentlich nur, wenn Bayern nicht gewinnt.
Genau, und wahrscheinlich werden die Leipziger jetzt sagen, schaut, wir können in einem grossen Spiel können wir sie schlagen. So, das, vielleicht ist das irgendwo psychologisch im Verlauf der Saison dann noch einmal interessant. Aber das ist, also wenn das Spiel, das kann man ja eigentlich ignorieren. Jetzt kann man sich wundern, warum als der Thomas Tuchel den Harry Kane zum Beispiel überhaupt gebracht hat. Also der ist mehr oder weniger in der Nacht verpflichtet worden, hat wahrscheinlich nicht allzu lange geschlafen, ist mal in den München das erste Mal unterwegs als Bayern-Spieler, hat gestaunt darüber, wie viele Leute das auf dem Trainingsgelände waren. Und dann schickst du ihn noch eine Viertelstunde auf den Platz. Ja, kann sein, dass er irgendwie einen macht. Und dann ist es erst das Vorgeschmäckchen gewesen.
Aber Spielstand 0-2 zu dem Zeitpunkt, wo er eingewechselt worden ist. Und dann hat man nachher gehört und gelesen, dass München diverse Chancen gehabt hat vorher, wo eben der Harry Kane wahrscheinlich gemacht hätte, wenn er schon auf dem Platz gestanden wäre.
Dummerweise sind die Chancen nachher nicht mehr gekommen, wo er auf dem Platz war.
Genau, gemacht so. Hat sie dann dafür drin.
Herr Olmo, Dani Olmo auf der anderen Seite.
Dreimal. Wobei, ich mag mich erinnern, letztes Jahr die Serie Supercup, erstes Bundesligaspiel München, ich glaube gegen Frankfurt gewonnen, Supercup, ist richtig? Oder auch Leipzig.
Leipzig hat doch jetzt zweimal den Cup gewonnen.
Dann ist
der DFB-Pokal,
dann
ist wie wir korrekt
die Kombo gewesen. Auf jeden Fall war es Leipzig-Frankfurt. Und ich glaube, ein Spiel 5-2 gewonnen, der zweite Match 4-1. Also Saisonstart nach Maß für Bayern letztes Jahr. Und eben, wenn man das als Gradmesser oder Barometer nehmen will, also der Supercup taugt definitiv nicht als Kristallkugel, weil München hat nach einer Saison erlebt, wo ja, außer dem Meistertitel schon nicht viel gut war. Also so viel an Unruhe, an Wechsel. Nicht vergessen, Nagelsmann, der mitten in der Kampagne gespeichert worden ist, dann ist das Tuchel gekommen und nachher ist es eigentlich nur noch abwärts gegangen. Im letzten Saisonspiel hat man noch den Meistertitel irgendwie können retten.
In zweitletzter Minute buchstäblich.
In zweitletzter Minute. Jetzt hat man das Gefühl, es ist alles noch viel schlimmer geworden. Ist das nur, weil Thomas Tuchel sich so geäussert hat nach dem Spiel jetzt? Oder ist das ein Eindruck, der nachhaltig ist?
Das ist eine gute Frage. Also, was man im Tuchel nicht vorwerfen kann, ist, dass man nicht weiss, wo man steht bei ihm. Also, er ist ja damals gekommen, über das haben wir da auch schon geredet, und hat zuerst über die Schockverliebtheit geredet. Kürzlich habe ich noch einmal gelesen, ich glaube, es waren unsere geschätzten Kollegen von der Süddeutschen, die von der Schockverliebtheit zur Schockstarre als Titel gesetzt haben. Sehr hübsch. Jetzt, beim Tuchel ist es ja so, er hat sich relativ früh festgelegt, dass der Jan Sommer nicht wird seine Nummer 1 sein, dass er den Neuer unbedingt will, wieder im Goal haben. Hat das so formuliert, kann man sagen, gut, das ist wenigstens offen. Jetzt hat er ein Problem. Der Jan Sommer ist weg, ist mittlerweile bei Inter Mailand, wo er am Samstag zu Abend sein erstes Saisonspiel wird bestritten. Gleichzeitig ist der Manuel Neuer immer noch nicht da, weil er jetzt noch einmal operiert muss werden, scheinbar. Und nochmal einen Moment ausfällt, wer weiß, wie lang.
Also, mögliche Ersatzleute sind mittlerweile.
Genau,
jetzt der Kepa bei Real Madrid, weil sich dort der Goalie, der Courtois, am Knie verletzt hat, schwer, ist dort untergekommen. Ein anderer Mann, der in Frage kam, wäre.
Geronimo Rulli, würdest du sagen, genau. Von Ajax Amsterdam.
Schwere Schulterverletzung, glaube ich, kommt auch nicht mehr in Frage. Es bleibt noch der Nazi-Goli von Marokko, glaube ich.
Der Bono.
Der allerdings kostet bei 20 Millionen Miete oder Ablöse, was man sich auch nicht mehr leisten kann oder will.
Na, wett können würde man es ja schon.
Also schlussendlich muss man vielleicht einfach auf die Idee zurückkommen, stellt der Sven Ulreich wieder ins Goal, wo ja der Manuel Neuer auch schon erfolgreich vertreten hat.
Aber kannst, wenn jetzt sowieso, die Baustelle gehen noch weiter, man hat in der Abwehr im Moment das rechte Durcheinander, es ist nicht wirklich klar, was man will. Herr Kim, das neue Abwehrmonster, wie er in München gefeiert wird, ist noch nicht so richtig eingebaut. Also im Supercup ist er eingewechselt worden Nein, ich glaube, der Upamecano hat angefangen, oder? Genau.
Der hat angefangen,
ja. Nachher reingekommen. Also dort scheint man sich auch noch nicht so ganz festgelegt zu haben, was man will. Also der Thomas Tuchel und seine Trainerkollegen. Dann gibt es eigentlich ja noch die Baustelle mit dem Sechser. Also der Uli Hoeneß hat öffentlich erklärt, dass der Konrad Leimer selbstverständlich ein Sechser ist, den man gehört hat. Thomas Tuchel stellt sich aber irgendjemand eher Bauart Declan Rice vor. Also so ein Defensiv-Sechser, der wirklich einfach im Prinzip den Raum vor der Abwehr als sein natürliches Revier anschaut und nicht unbedingt sich permanent einschalten nach vorne. Da hat man sich jetzt eigentlich schon öffentlich divergierend geäussert, was dafür spricht, dass der Thomas Tuchel entweder keine Angst hat, rausgeschmissen zu werden, weil er sehr gut verhandelt hat, vertraglich, wahrscheinlich, mit dem Uli Hoeneß möglicherweise im Moment noch auf guter Basis steht, dass er sich das getraut. Er hat ihm ja auch öffentlich den Schmaus gebracht am Anfang, wo er gekommen ist. Also da scheint ein gewisses Vertrauensverhältnis zu sein. Also es gibt also eine Reihe von Baustellen. In der Offensive hat man jetzt mal den Harry Kane geholt, aber was ist denn hinten dran? Jetzt der Mathis Tell, der einer von denen war, der die Chance vergeben hat, die du beschrieben hast am Anfang. Dann gibt es einen Choupo-Moting, der irgendwo umschwirrt. Irgendein ist dann wieder 27 Flügel, wo man sich fragt, was ist genau der Plan mit denen. Ja, und, also ich meine, sollte man dann in so einer Gemengelage einen Ulreich hineinschmeißen, wo ja eigentlich, also ist wirklich ein klassischer Ersatzmann. Der hofft man, man braucht ihn nicht. Vielleicht im Cup.
Ja, ja, gut,
und dann müsste man ja für den auch noch, also mindestens einen Ersatz für den müsste man ja holen. Also man hat nicht einmal das, man wirklich seriös. Von dem her, ja, es ist erstaunlich, wie, wir kommen nachher nochmal zu einem Club, der vergessen hat, dass wenn Leute gehen, dass man auch wieder neu muss kaufen. Es ist erstaunlich, wie schlecht geplant die Goalie-Rochade war bei Bayern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man im Jan Sommer ja sehr lange eigentlich den Wechsel nicht wollte zugestehen. Mindestens hat sich das recht rausgezögert. Inter war schon länger heiß gewesen und dann hat es eigentlich geheißen, ja nein, jetzt müssen wir zuerst wissen, was mit dem Neuer ist. Ja, also ich kann verstehen, dass man als Thomas Tuchel dann dort steht und sagt, okay, aber das habe ich mir beim grossen FC Bayern anders vorgestellt.
Ja, ich glaube nicht nur Thomas Tuchel hat sich das anders vorgestellt, mir auch. Also das ist einfach nicht gewöhnt von den Bayern, dass es so viele Diskussionen gibt. Ich sage jetzt mal rundum, hat man ja früher noch Figuren gehabt, wie der Paul Breitner zum Beispiel, der irgendwann exkommuniziert worden ist von Uli Hoeneß. Von dem hört man gar nichts mehr. Der Kaiser ist aus Altersgründen wahrscheinlich und aus Vorsicht vielleicht vor irgendwelchen Gericht ruhig. Dafür hat man jetzt die Diskussion, die man früher eigentlich nicht viel gehabt hat. Vielleicht hat es mal um Positionen, Diskussionen gegeben, wo Spieler sich benachteiligt gefühlt haben. Aber jetzt hat man das Gefühl, da liegt so viel im Argen. Und da ist noch die Position von Leon Goretzka zum Beispiel, wo eigentlich, wo ist gestanden, noch Captain ist von der Ersatzbank. Also das ist ein Spieler, der früher Ansprüche gehabt hat, um in der Nationalmannschaft Stammkraft zu sein im Mittelfeld. Und ich glaube, das darf er auch haben. ist sehr robust. Ich könnte mir vorstellen, dass der bald einmal sagt, ja gut, für mich kommt die Premier League zum Beispiel noch in Frage, wenn ich da nicht mehr spielen kann oder darf, vielleicht ist der Tuchel einfach nicht, er setzt einfach nicht auf den Goretzka auf seine Art zu spielen, möglich, dann muss er sich etwas anderes suchen. Aber das sind Sachen auch um die Sechserposition, also Kimmich hat ja selber auch Ansprüche, um die Sechserposition zu spielen, egal wie man will, mit mehr offensivem Einfluss, rein defensiv, dort, ich weiß nicht, fehlt ihm die Robustheit? Ich glaube nicht. Also, es gibt
also wenn du Thomas Tuchel fragst, offensichtlich schon.
Ja, aber wenn man den Pep Guardiola fragt, und der ist zum Beispiel, bringt ja einige Fachausweise mit sich, einige Diplome, wo man sagen könnte, ja, der weiß wahrscheinlich, was er redet, sagt Kimmich kann eigentlich überall spielen.
Ja. Aber gut. Jetzt ist der Pep nicht mehr Bayern-Trainer.
Nein, ist er nicht mehr.
Und was die Sache Tuchel natürlich kompliziert macht.
Ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, wäre es möglich, dass der Tuchel uns irgendeine Komödie vorspielt? Dass der eigentlich genau weiss, was läuft, was passiert, aber aus taktischen Gründen sagt, komm, ihm gibt doch keine grosse Anweisung, lass ihn mal bleiben, die sollen einfach mal ein bisschen spielen, vielleicht kriegen wir sogar noch eins auf den Deckel und nachher gebe ich den Gas und dann kommt das alles gut. Wäre das möglich? Also ich wünsche mir es irgendwie, weil es eine rechte Pointe wäre, aber ich glaube, ändert er wirklich. Also auch wie sich der auf Test rauslässt, jetzt mit dieser Ratlosigkeit und seine Spieler schikaniert, öffentlich. Also, das musst du dir gut überlegen, wenn du sagst, was haben wir jetzt da 4 Wochen gemacht? Es sieht aus, als ob wir uns gar nie gesehen hätten, dass wir kein Konzept haben. Also, das hinterlässt schon Spuren in einer Mannschaft. Außer sie ist vorbereitet auf das und weiss, dass es eigentlich eine Finte ist.
Eine Scharade.
Eine richtig schöne Finte, zum wer eigentlich reinlegen. Also, die haben jetzt gerade den Harry Kane geholt. Also, die müssen wieder jeden Match gewinnen, wie sie es immer müssen, seit man 11 Mal hintereinander Meister geworden ist. Vielleicht sogar seit man 8 Mal hintereinander Meister geworden ist. Das ist schon ein bisschen. Also, das ist dann der Kollateralschaden von dem Erfolg, ist, du darfst nie mehr verlieren. Das gibt es nicht einmal bei City zum Beispiel. Hat es nicht einmal bei Man U, also Man U darf man jetzt sagen, Manchester United gegeben. Und das ist auch richtig, sonst hebelst du eigentlich den Sinn vom Sport aus, wenn es einen gibt, der teilnimmt, aber eigentlich nicht verlieren darf, weil sonst gerade alles hinterfragt wird.
Das haben wir an dieser Stelle ja schon ein paar Mal besprochen. Grundsätzlich geht man Sport schauen, weil man nicht weiss, wie es rauskommt. Das hat letztes Jahr funktioniert in der Bundesliga wieder. Hauptsächlich wegen der Inkompetenz der Bayern. Es wirkt so, als ob es so könnte weitergehen. Weil man darf ja nicht vergessen, Thomas Tuchel ist gekommen, Im März? Also jetzt nicht nachgeschaut, aber irgendwann dann.
Der Heimsieg gegen Dortmund.
Hat man Dortmund geschlagen, genau. Hat man gemeint, jetzt wird alles gut. Meister Tuchel regelt es schon, aber weit gefehlt. Also offensichtlich ist die Entlassung auch nicht, also die Nagelsmann-Entlassung, zwingend ist sie nicht gewesen, weil sonst wäre es nachher besser geworden. Oder? Also man hat zwar gute Match gemacht in der Champions League, hat man, also dass man gegen Man City dann ausscheidet, das ist mal per se keine Schande. Man ist einfach nie in die Spur gekommen, auch in der Meisterschaft nicht, wo die Doppelbelastung nachher weg war. Was mir jetzt, also ich wünsche ja tatsächlich im deutschen Fußball, dass Bayern nicht jetzt wenigstens das Jahr nicht Meister wird.
Das wünschst du im deutschen Fußball?
Ja, und das mir als Zuschauer.
Sehr, sehr bitter für den Harry Kane.
Das wäre bitter für den Harry Kane. Ich glaube aber, dass der Harry Kane der Grund ist, warum sie es dann eben am Schluss gleich schaffen. Weil im Gegensatz, wir haben ja auch schon philosophiert über den Neuner, in diesem Podcast und wie er eigentlich eine aussterbende Art war, bis der Pep gesagt hat, ich spiele aber mit einem Neuner und jetzt getraut man sich wieder mehr, einen Neuner aufzustellen. Harry Kane ist ja, wird zwar auf dem 9 spielen, er wird als Rückennummer, hat ja glaube ich Rückennummer 9 bekommen, ist aber von der Spielweise her natürlich extrem variabel, ist in der Lage auch mal einen Ball zu holen, sich und anderen Chancen zu kreieren. Das müsste eigentlich in einer Mannschaft, die strukturmässig Nachholbedarf hat, mindestens in der ersten Phase helfen, dass da einer ist, der im Prinzip Kraft seiner Klasse, Kraft seiner Weltklasse, kann man sogar sagen, etwas kann, eigentlich aus nichts etwas kann machen kann. Das müsste eigentlich helfen. Und ich glaube,
also, das müsste helfen, ja.
Müsste auch Räume schaffen zum Beispiel. Und dort ist natürlich so ein Choupo-Moting, der letzte Saison hat auch irgendwie die zentrale Figur sein. Von dem hat jetzt, auch wenn der seine Qualität hat, eine gegnerische Abwehr nicht Angst. vor einem Harry Kane weisst, okay, da sollte man vielleicht aufpassen. Also da wird so viel Aufmerksamkeit absorbieren, dass dann plötzlich ein Thomas Müller wieder, der mit offenen Räumen viel anfangen kann, oder ein Gnabry oder ein Sané, die müssten da eigentlich auch wieder profitieren. Also ich glaube, das ist so.
Jo.
Amerikaner oder der Angelsachser redet von der Rising Tide, wo auch wo all boats liftet. Also wenn die Flut kommt, dann gehen ja alle Boote steigen logischerweise an. Das ist eine ganz schlechte Übersetzung. Aber
Tidenhub.
Du weißt, was ich sagen will.
Ja, das ist der Tidenhub. Also das könnte man auch so sagen, wenn der Hafen.
Gut.
Wenn Eppen ist, Bötli dort Bötli da auf der Steil liegt. Wenn das
Wasser kommt, dann sind sie wieder da oben. Weil sie schwimmen ja.
Außer die, die ein Loch haben.
Genau.
Ja.
Richtig. Also. Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Aber wir wollen ja nicht nur über Bayern reden. Oder was? Also sagen wir. Der Kane-Faktor ist es eine. Vielleicht können wir das schon
Kane besprechen. Kane ist sicher ein Faktor. Wenn man Statistik mal gesehen, ich weiß nicht, wie viele Goal, 300, 400, irgend so etwas bei Tottenham, plus 80 Assist, ich glaube 304 Goal und 80 Assist. Also das zeigt, das ist nicht nur einer, der vorne steht und wartet, sondern der unternimmt da etwas, der geht da hinten aushelfen, Bälle holen, sucht nach Varianten. Ich glaube, dort Typ funktioniert schon, das hat er auch in Tottenham gezeigt, bei all den Querelen, die es gegeben hat. Der hat eigentlich immer seine Goal geschossen.
213 Premier League Goal.
213, da habe ich ein bisschen überschätzt. Aber gut, ist nur Statistik. Gut,
es hat auch noch ein paar Cup-Wettbewerbe gegeben, die er sicher dann auch getroffen hat. Profiteur von diesem Wechsel, sagt man ja in England, ist der Alan Shearer, der jetzt den Premier League Goal-Rekord noch ein bisschen behalten wird.
Der hat auch Freude gehabt,
wenn er gegangen ist. 260 Goal auf seinem Konto.
Aber der Kane funktioniert grundsätzlich ja schon. Der hat letztens sogar dann funktioniert, wo der Antonio Conte die Mannschaft im Grunde und Boden kritisiert hat und nachher auch gegangen ist. Oder hat man sogar, also ich weiß nicht, ob der Harry aber vielleicht sich überlegt hat, in dem Moment, wo er dann das gehört hat nach dem Supercup, was ist da los? Also jetzt habe ich schon wieder einen Trainer, der die Mannschaft versagt. Und das schon nach dem ersten Pflichtspiel eigentlich. Ich hoffe, dass der irgendwie mehr weiss. Weil sonst würde ich aus seiner Sicht sagen, was ist denn da los?
Also, ja gut, jetzt hat er unterschrieben, jetzt hat er den Salat.
Vielleicht hat er, wie gesagt, mehr gewusst, das ist auch möglich. Aber grundsätzlich, der Kane, der funktioniert, der ist nicht nur auf seine Mitspieler angewiesen. Der ist auch einer, der seine Mitspieler besser machen kann. Also, hat aber bei Tottenham, muss man auch sagen, mit dem Son einen Spieler im Couloir gehabt, wo natürlich schon hohe Qualität mitbringt und wo sich auch sehr gut eignet für Doppelpässe, für zum zweiten Ball übernehmen, wo der Kane können zurücklegen, wo der Son mit seiner Schussqualität, glaube rechts wie links, dann auch können verwerten. Also das ist schon, also es braucht neben Kane schon noch einen, der gewisse Torgefährlichkeit nicht nur ausstrahlt, sondern sie auch umsetzt. Und da hat Bayern ja wirklich auch Mühe gehabt letztes Jahr, was man da alles versucht hat mit Gnabry. Zum Beispiel, Choupo-Moting hat zeitlang gut funktioniert und dann ist dort irgendwie der Ofen auch aus gewesen. Und dann ist man, ja, hat man dann wirklich müssen mit der Brechstange dahinter. Das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, oder? Eben, du hast es vorher angesprochen, die Räume zu kreieren, auch mit dem Müller, der ein wunderbarer Spieler ist, wenn er eben immer ein Konstrukt operiert, wo die Räume auch gefragt sind. Und die Fähigkeit, sich irgendwo mit Antizipation hinzubewegen, wo dann der Ball automatisch herkommt oder von Geisterhand bewegt. Oder man stellt sich das so ein bisschen vor, dass eben die Welle, die alles mit sich trägt, wenn man sich da Bayern München vorstellt, dann ist das nicht etwas, was im Offensivbereich nach strengsten Strukturen abläuft, sondern da ist immer sehr viel Bewegung dahinter gewesen und die Fantasie der Spieler hat können wirken. Und ich glaube, das ist schon auch die Idee vom Tuchel.
Aber werden sie jetzt Meister, oder nicht?
Ja.
Ja.
Also, ich kann mir es nicht vorstellen, dass sie nicht schaffen.
Es gibt aber Kinder auf dieser Welt, die nicht wissen, dass
das
nicht möglich
ist. Ja, das haben wir schon x-mal gehört. Aber man muss auch sagen, es ist dann schnell passiert. Also das, was letztes Jahr passiert ist, hätte man sich zum Teil gar nicht vorstellen können. Und ist dann eigentlich nur der Schwäche von Dortmund geschuldet gewesen, wo am Schluss gegen den FSV Mainz 05 irgendwie nicht können gewinnen, oder?
Ja, das Problem ist natürlich, dass Dortmund mit dem Jude Bellingham eigentlich den wichtigsten Spieler, kann man argumentieren, verloren hat. Rafael Guerreiro ist jetzt in München, ist wegen dem Tuchel zu den Bayern gegangen. Also ob die wieder auf dem Level sind, wo sie letztes Jahr waren, wo es ja schon nicht gelangt hat, das müssen die jetzt erst mal zeigen. Also klar hat man ein Sabitzer gehabt und wer ist das da? Der Felix Metscha, der ja. Sehr kontrovers Zuzug. Von den eigenen Fans jetzt auch nicht unbedingt gerade begeistert empfangen worden, wenn sie bei ihnen noch kommen. Also es ist schon ein bisschen etwas gegangen, aber ob das dann reicht, um nochmal besser zu sein, als man letztes Jahr schon war, davon ausgehend, dass Bayern ja, vielleicht dann gleich. Ich würde dem Tuchel eben dann schon zutrauen, dass er den Rang findet.
Also auf dem Papier ist es klar, Bayern die klar beste Mannschaft mit dem Harry Kane, mit einem richtigen Neuner, der nicht nur ein richtiger Neuner ist, sowieso. Aber das kann dann schnell mal nur noch von akademischem Wert sein. Wenn man sieht, was Bayern letztes Jahr passiert ist, trotz dem Nagelsmann als Trainer, dem Tuchel als Trainer, plötzlich funktioniert es nicht mehr. Also dann bist du auf die Schwäche vom Gegner angewiesen, dass du am Schluss der Meister wirst. Und selbst das ist nachher so quasi als, nehmen wir noch mit. Aber es ist auch gar nicht mehr besonders. Und das ist halt auch Begleiterscheinung von dem dauerhaften Erfolg.
Dauerhaften Erfolg ist ein gutes Stichwort. Urs Fischer und Union Berlin, ganz kurz noch. Wir haben jetzt gerade ein Telefondate. Darum müssen wir ein bisschen schnell sein. Beim Urs Fischer auf dem Papier sieht es auch langsam nach Champions League aus, was kein Zufall ist, weil schließlich wird Union sich genau dort tummeln. Nächste Saison Robin Gosens, deutscher Nationalspieler von Inter Mailand, kommt auf Berlin. Als nächstes hat sich der Leonardo Bonucci, angekündigt weiss ich nicht, schon, aber Spatzen pfeifen von den Dächern, dass sich der Herr Bonucci durchaus eine Zukunft an der alten Försterei vorstellen kann. Jetzt hoffen wir, es kommt nicht so aus wie beim Isco, der dann irgendwie wieder in der Winterpause rechts und Kehr gemacht hat.
Wer weiß?
Was zum Teufel ist jetzt dort noch möglich?
Gut, wenn der Bonucci wirklich kommt, ob der kommt, was eigentlich, oder wie heisst er, Fabrizio oder
Fabrizio Romano.
Der weiß es wahrscheinlich schon längst. Aber ich meine, Union muss sich auch, wenn du auf dem internationalen Paket Erfolg haben, brauchst gewisse Leute, die das auch schon kennen. Und du musst die Mannschaft, du musst das Kader können breiter gestalten, damit auf allen Ebenen mitspielen kannst. Ich meine, Urs Fischer hat letztes Jahr bis weit in die Saison immer noch gesagt, der Ligaerhalt, ich weiss, das ist irgendwie dann auch das Tiefstapeln. Aber grundsätzlich, wie lange sind es jetzt dabei? 3-4 Jahre in der Bundesliga?
Also Fischer ist 5 Jahre da, ist aufgestiegen. Wann ist er aufgestiegen? Gute Frage.
19.
Also sie müsste jetzt eigentlich 4 Jahre oben sein.
Ja.
Ich glaube, er ist recht zügig auf.
Ich glaube, ein Jahr und aufgestiegen. Aber das ist immer noch.
Und dann Schritt für Schritt führen. Irgendwann hört ja das dann auf.
Irgendwann hört es auf und dann musst du dir angewöhnen, dass es wieder mal ein bisschen Rückschlag kannst hinnehmen.
19 ist aufgestiegen.
19, genau. Weil weiter rauf geht es dann, kannst du noch deutscher Meister werden, selbstverständlich wäre mal etwas. Aber die Ansprüche haben andere auch. Also musst du dich festsetzen. Das heisst, du musst gewisse Spuren können hinterlassen im internationalen Wettbewerb. Das gehört dazu. Und in der Bundesliga, sage ich jetzt mal, permanent Top 5 spielen. Das sind dann schon hohe Anforderungen. Man hat nicht vergessen, Leverkusen hat das Jahr, die haben letztes Jahr einen guten Run gehabt am Schluss mit dem neuen Trainer.
Xabi Alonso,
wo von der Name weiß, wer Jerry Suane gekommen ist. Das hat dann sehr schnell gut ausgesehen. Jetzt haben sie sich unter anderem mit dem Chuck verstärkt. Also die Mannschaft hat dann auch Ansprüche nach vorne. Also zum dort können den Platz behaupten, da musst du einfach auch ein Kader haben, das breit genug ist und gleichzeitig schlagkräftig genug. Das kannst du auf dieser Champions League-Bühne nicht nur mitspielen, sondern auch etwas erreichen.
Breites Kader ist ein gutes Stichwort. Wir reden jetzt gerade über FC Basel, wo das Kader im Moment... Ja, es gibt viele Leute, die sagen, es sei nicht furchtbar breit. Wir reden weiter über die Premier League, die neue disziplinarische Massnahmen ergreift. Wir freuen uns, so viel dürfen wir schon sagen. Was wir aber vorher sagen wollen, ist, abonniert uns doch bitte, unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer, dass man uns kann hören kann, wo auch immer du uns jetzt gerade los ist. Bitte abonnieren, klicken, folgen oder wie auch immer das heisst bei dieser App, die du brauchst. Und dann sollte jedes Mal, wenn es eine neue Folge gibt, die automatisch bei dir aufploppen. Die Hardcores, die stellen dann sogar noch den Alarm, dass der Push kommt regelmässig. Kann man sich jetzt streiten, ob man das will oder nicht, aber für uns wäre es gut. Also, wir freuen uns auch über Bewertungen. Je besser, desto schöner. Wir bedanken uns jetzt schon für 5 Sterne allenthalben. Und jetzt müssen wir weitermachen.
Jetzt müssen wir weitermachen.
Wir sind jetzt gerade verbunden mit dem Sebastian Wendel, unserem FCB-Reporter, der ja, spannende Irrige, Wirrige und Wendige gerade zu bewältigen hat, journalistisch. Zu Basel ja, geht es Kaderplaner, ist drunter und drüber, so sehr, dass mittlerweile sich sogar schon Verwaltungsräte eingeschaltet haben, öffentlich. Seither sind noch mehr Leute gegangen und gekommen. Also es ist wegen dem jetzt nicht ruhiger geworden. In der Meisterschaft der FC Basel miserabel gestartet, das darf man so sagen, mit 3 Punkten aus 4 Spielen. Dazu hat man sich schon aus dem europäischen Wettbewerb verabschiedet gegen Topol Kostanay, kasachischen Kontrahent, wo man eigentlich, glaubt, auch in der Schweiz eher als Laufkundschaft angeschaut hat. Auch da dürfte die Kaderplanung in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Aber das dröseln wir jetzt alles auf, eins nach dem anderen. Sebastian, hallo auf Aarau, oder wo steckst du?
Hallo aus Aarau, jetzt ist gerade der Kaffee noch. Nein, von dem her alles gut heute zusammen. Ja, spannendes Thema. Ich würde nicht von Ihren von Wendigen reden, sondern der Weg ist eigentlich nur mehr einrichtig. Es geht einfach bergab momentan beim FCB.
Aber
Saisonstart.
Aber das mit Schwung.
Aber natürlich, absolut, ja, mit Werf, oder wie man so sagt. Und ja, nein, es ist es passiert täglich wieder irgendwie Erstaunliches fast. Und ja, lass darüber reden. Es ist spannend.
Also, wir nehmen am Dienstagmittag auf. Das heisst, es ist 2 Tage her, dass es der FCB geschafft hat, gegen Lausanne Last Minute zu verlieren. Mit einem Gegengoal, wo, ja, ich glaube, das kann man sagen, also ein bisschen symptomatisch steht für die aktuelle Situation. Walter Börcher und Finn van Bremen, die 2 Holländer, die sich, wenn man es positiv formulieren will, einfach nicht verstehen. Der eine spielt den Pass in die grobe Richtung vom anderen, der andere, vielleicht könnte er es noch ausbügeln, wenn er rechtzeitig würde reagieren, aber das klingt ihm irgendwie auch nicht. Und am Schluss gönnt Lausanne den Aufsteiger, wohlgemerkt, auswärts beim stolzen FC Basel und sorgt dafür, dass Basel auf Platz 11 abstürzt. Zweitletzter Platz, Barrageplatz. Stade Lausanne Uschi nur noch hinten dran. Muss man sich mal vorstellen.
Ja, ist der Wahnsinn. Einerseits, wenn man so einfach das Tabellenbild so anschaut, dass das Goal noch fällt in der 90. Minute, glaube ich, noch nicht Nachspielzeit. Die Art und Weise ist symptomatisch so ein bisschen für den Zustand vom FCB. Eben, man macht quasi das Goal wie selber. Aber es war nicht irgendwie überraschend, dass es noch fällt, weil einfach Lausanne das sehr verdient hat, also der Sieg. Der hätte vorher schon in Führung gehen können. Der FCB hat ausser die 10 Minuten, 15 Minuten nach dem 1-1 kommt nicht allzu viel, um es mal gelinde auszudrücken. Und ebenso wenig überraschend ist, wenn man ein bisschen genauer angeschaut vor der Saison, so eine Entwicklung, wie das läuft bisher. Also natürlich vielleicht noch ein schlechter als angenommen, aber dass sie sich im hinteren Tabellenfeld wiederfinden nach dem Saisonstart und dass das Europa auch dann schnell mal kommen kann, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht sehr. Fast ein bisschen die logische Konsequenz.
Ist denn das auch die Ausgangslage, die man im Club selber so wahrgenommen hat? Also Europa war ja ein erklärtes Ziel gewesen. Gleichzeitig hat man, ich kann es schnell aufzählen, mit Diouf, Amdouni, Zekiri. Jetzt wird die Liste immer länger, muss sie da raussuchen. Wer hat man noch verloren?
Amdouni, mittlerweile verloren. Von letztens jetzt über 100, oder wenn man noch Belmar, Adams etc. dazu nimmt. Das ist eine Wahnsinnszahl, oder? Also schon allein das sagt, ja, wie soll die Rechnung aufgehen, oder? Wenn man sie bis anhin nicht gleichwertig ersetzt hat. Und auf deine Frage zurückkommen, nein, natürlich nicht. Man hat beim FCB damit gerechnet, also man ist davon ausgegangen, dass man mit dem Rumpfkader, der noch lange nicht fertig ist, das haben sie gesagt, dass das Kader wird erst in der Transferphase fertig sein, aber sie sind davon ausgegangen, dass man mit dem Zwischenkader, sagen sie jetzt mal, den man hat, kann Europa-Cup-Rundinnen überstehen und einen einigermaßen soliden Punkteschnitt noch in der nächsten Ligaspiel holen. Und das ist aus genannten Gründen eben, wie viele Schlüsselspieler das man verloren hat. Man ist letzte Saison Fünfter geworden mit Ach und Krach, mit einem viel besser besetzten Kader. Und jetzt ist das Kader viel schlechter. Also, eben sind so, es ist schon wie logisch, dass es jetzt so eintreten ist beim FCB, aber man hat das Gefühl gehabt, wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, so fast eine überhebliche Betrachtungsweise. Ja, das schaukeln wir dann schon. Und wenn wir dann das Kader noch benannt haben, am Deadline Day, dann noch fünf Talente irgendwo zusammengesammelt haben in Europa, dann starten wir dann richtig durch, so wie letzte Saison.
Eben, wir erinnern uns daran, David Degen hat vor dem Sommer gesagt, ja, er rechnet damit, dass 90% vom Kader zusammenbleiben. Jetzt sind Amdouni, Diouf, Ndoye, Pelmar, der Bradley Fink, der schon für Aufregung gesorgt hat, begeht sich am Wochenende. Darian Males ist gegangen, Adams ist gegangen, Zakiri ist gegangen. Also es ist eine richtig lange Liste und da sind die Nebendarsteller gar noch nie erwähnt. Also die Kali Sens von dieser Welt, die sich jetzt dann auch noch am Wochenende gerecht hat mit zwei Aberkanten und einem regulären Treffer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da ist einiges im Argen. Jetzt sagst du Überheblichkeit. Wer ist denn verantwortlich für das? Also, der Heiko Vogel ist offiziell der Sportchef. Dann gibt es David Degen, der Chief Sports Officer ist oder Chief Football Officer ist, glaubst du. Und dann hat man noch weitere Mitbesitzer, wo sich jetzt eben der Andreas Reck öffentlich geäußert hat vor mehreren Tagen.
Und erklärt, zuständig für die Finanzen im Verwaltungsrat. Und nicht was, irgendwie ein Sportdossier oder so. Ja.
Was sich bemüßigend gefühlt hat, zu erklären, dass man selbstverständlich nicht kopflos Spieler kaufe, bevor
so die Alten wechseln. So wie das die anderen Vereine gemacht haben bis anhin. Ja.
Das hat er nicht gesagt, aber wahrscheinlich zwischen den Zielen wollen wir mitteilen.
Ja.
Wer entscheidet im Moment, dass das die Strategie ist?
Grundsatzentscheidung kommt vom Verwaltungsrat. Wo dort die anderen Mitglieder David Degen seinen Weg voll unterstützen, wo er also den richtigen ausgemacht hat für den FCB, eben quasi der FCB, wo er zum Durchlauferhitzer wird für internationale Talente. Das ist ja jetzt, wenn man rein finanziell anschaut, in der letzten Saison voll aufgegangen, oder? Ich meine, mit dem Sie haben Diouf, Amdouni, Ndoye haben sie für ein paar Millionen angeschafft, aber nachher für einen grossen Multiplikationsfaktor jetzt verkauft. Oder? Sie haben über 40 Millionen jetzt mal brutto eingenommen, langsam mit der Transferphase. Da wird noch das eine oder andere zukommen, weil es noch mehr Abgänge wird geben. Also das ist einerseits einmal, da muss man sagen, Hut ab. Hat jetzt so funktioniert, auch natürlich mit dem Hintergrund, weil der Verein dringend auf Mittel, also darauf angewiesen ist, Geld zu machen, weil er einfach seit Jahren misswirtschaftet im Sinn von viel mehr Ausgaben als Einnahmen, oder? Und darum muss er Zusatzeinnahmen generieren mit Transfers. Und das ist jetzt mit Stichtag 31. Juli oder einfach bis Ende Saison quasi aufgegangen, jetzt, wenn man noch die Verkäufe zu dem Transferfest zunimmt. Aber jetzt wird es happig.
Eben, das kannst du als Geschäftsmodell bei einem Sportclub funktioniert das nur, wenn das mit dem Sport ungefähr ausgewogen funktioniert.
Ja, also, logisch.
Wenn du klamm gewesen bist, hast du Geld machen mit Transfers. Das hast du nur können machen, weil du sportlich in einer internationalen Liga voll dabei warst. Dort hast du Schaufenster. Wenn du das nicht mehr hast, funktioniert das Konzept nicht mehr. Dann bist du fast ähnlich weit wie der FC Sion jeweils, wo vorletzte war. Die ganze Zeit sind Spieler gekommen und gegangen. Und am Schluss hast du sagen, da wird der Totalverzicht vom Konzept vom Mannschaftssport völlig missachtet. Also du brauchst eine Gruppendynamik, du brauchst eine gewisse Chemie in einer Mannschaft, du brauchst auch einen Stamm von Spielern, wenn du die besten Mannschaften von der Welt anschaust. City, das sind immer etwa die gleichen Leute auf dem Platz.
Das sind gewachsene Konstrukte.
Eben, das muss organisch oder? Wachsen. Du kannst nicht einfach Leute in einen Topf werfen oder in einen Garderobe und sagen, jetzt muss es funktionieren. Oder sagen, wenn dann ein gewisser Termin da ist, jetzt sind Transfers fertig, dann funktioniert es. Wenn du dann die Mannschaft schon beschädigt hast, wie das der FC Basel jetzt hat, auf was soll denn das gedeihen? Nur weil jetzt keine neuen Transfers mehr kommen oder niemand mehr geht, heisst das noch lange nicht, dass es funktioniert. Also da sind die Strippenzieher schon in der Verantwortung. Und ich habe nicht das Gefühl, wenn die so weitermachen, dass das aus dem Inneren raus kann besser werden.
Nein, überhaupt nicht. Da bin ich voll bei dir. Ich meine, du kannst da natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast ja das jahrelang selber erlebt, was heisst eine Mannschaftschemie zu haben, was heisst eine Gruppendynamik, die entsteht. Und es ist natürlich auch ganz, ganz schlecht für die Stimmung innerhalb von einer Gruppe, wenn eigentlich der grosse Teil nur darauf wartet, bis Sagenbock kommt und dass er weggehen kann in eine bessere Liga, zu einem besseren Club, oder? Das ist ja das, was der Marvin Hitz mit seinem bemerkenswerten Interview da angesprochen hat, dass er einfach, auf Deutsch gesagt, unter aller Sau finden, wie sich gewisse Spieler verhalten, solange sie ja noch jetzt hier unter Vertrag sind. Die warten nur darauf, bis sie können weggehen. Und das sorgt natürlich für Missstimmung bei denen, eben den inner arrivierten Spielern, wo vielleicht noch die paar wenigen, die noch ein bisschen Lokalkolorit haben, die noch ein bisschen wissen, was es heisst, für einen FCB zu spielen, die auch noch ein bisschen Stolz haben, für einen FCB zu spielen. Das sorgt natürlich für einen Teufelgraben in der Mannschaft. Und der ist da, das kann man nicht wegdiskutieren.
Nein, das sind auch Vorbildfunktionen. Also die Spieler, die dann sollten gehen und sich so verhalten, das ist auch, die passen sich der Kultur an, die da vorherrscht. Bloß, es spricht sich nachher um.
Also, das ist die logische Konsequenz von dem Geschäftsmodell, oder?
Der richtige ist ein riesen Schaden. Das kann nur funktionieren, wenn es funktioniert. Völlig absurd, oder? Paradoxon vom Sandhaufen. Wann ist es ein Sandhaufen? Wie viele Körner gehören zum Sandhaufen? Im Prinzip ist ja ein Sand, kann auch schon ein Haufen sein. Nein, gut, lassen wir das.
Jetzt wird es absurd. Für mich aber, kompliziert.
Mich dunkt einfach, da wird viel zu wenig an ganz einfache Prinzipien umgeschrubbt, die man einfach einhalten muss. Und sonst ist man der FC Sion. Das kann man auch machen. Das sorgt für Unterhaltung, Schuckrute einmal im Jahr. Wunderbar. Bist aber sportlich ruiniert dann.
Nein, logisch. Und was es beim FC Sion hergeführt hat, hat man jetzt gesehen, oder? Das ist ja ein Jahr, das hat sich ja über Jahre hinweg jetzt abzeichnet, was mit dem FC Sion jetzt passiert ist. Das war ja nicht irgendwie überraschend gewesen, dass die sind ja irgendwie die letzten 4 Jahre schon tot, sage ich mal, knapp von der Schippe gesprungen, oder? Und jetzt hat sie sich halt verwünscht. Und ich werde jetzt vielleicht im FCB nicht so weit gehen, aber einfach, es ist sehr vergleichbar. Ich finde das ein guter Vergleich mit dem FC Sion, wo einfach total die Identifikation verloren geht, die Nachhaltigkeit, weil einfach das Ganze nur noch darauf aufgebaut ist, möglichst schnell Cash zu machen, oder?
Einer, der neu ist, der sich versucht hat einzuleben. Der ist früh gekommen, hat alle möglichen Basler Lokalbrüche schon versucht abzuklappern vor Beginn von seiner Amtszeit. Ist der Trainer, der Timo Schulz. Wie lange hält sich der noch? Ich glaube, langsam muss man die Frage stellen. Die Resultate stimmen nicht. Die Resultate stimmen definitiv nicht.
Ja, wir kennen die Mechanismen vom Fußballgeschäft. Erstens mal das. Zweitens bin ich zu 1000% überzeugt, dass es ihm anders aussieht, als er sich momentan gibt. Also er ist ja da, gibt sich recht entspannt, sagt Sätze wie, das ist mir alles so gesagt worden, dass es so kommt. Also da glaubst du ja selber nicht, oder auf Deutsch gesagt, dass er sich dann noch mit dem einverstanden gegeben hat, wenn er gewusst hat, was er für ein Kader Mitte August zur Verfügung hat, wo er eben Mühe hat, oder eben sogar zu nachziehen hat gegen ein Tobol Costa. Nein, also ich glaube nicht, dass er, wenn er genau gewusst hat, wie sich das Kader jetzt präsentiert, dass er dann sofort, ohne nachzudenken, wie er das immer wieder sagt, beim FCB unterschrieben hat. Oder? Weil der, muss man sich mal vorstellen, der Thibaut Schulz ist im Frühling, nachdem er sich abzeichnet hat, er wird den Job bekommen, ist er gut der FCB besuchen, er ist nachgereist bei diesen europäischen Glanzauftritten, er ist zum Beispiel in Fiorentina gewesen, im Halbfinal-Hinspiel, er ist im Rückspiel gewesen, super Stimmung, der FCB, wo Fiorentina fast hätte können rausrühren und in Finale gezogen wäre, und dann hat er sich ausgemalt, wow, oder? Ich glaube vielleicht der eine oder andere, aber nachher holen wir gute Verstärkungen, weil wir sind ja jetzt eine Nummer in Europa, wir haben ein bisschen Geld und so. Ja, und dann kann man den richtig angreifen, oder? Er hat ja auch bei uns im Interview gesagt, natürlich will er den FCB-Titel holen. Auch die Clubführung hat gesagt, natürlich will man jetzt dieser Saison wieder ein Titelkandidat sein. Ja. Wenn es so gekommen wäre, wie der David Degen gesagt hat, 90% von der Mannschaft bleibt zusammen, ja, dann einverstanden. Dann hat die mit dem Talent einiges drin gelegen, die Saison. Aber jetzt ist es ja so, dass 90% von der Stammspieler weg sind.
Letzte Frage, wir müssen die gleich umpen. Wann hat der FCB wieder einen Titel?
Ja, ist fast ein eine fiese Frage, oder? Also bin ich dann eigentlich Nachfolger von Mike Shiva? Oder,
das wird sich jetzt weisen. Wobei, ich weiss gar nicht, ist auch Basler gewesen, oder? Ich glaube, am Ende von seinem Leben zu Basel gewohnt, Mike Shiva. Ich weiss nicht, wie oft dass er wirklich richtig gelegen ist, aber er hat so da, also er wüsste, was passiert.
Genau. Das, er ist mit grosser Überzeugungskraft.
Genau. Du darfst ja, also durchaus, so auch, darfst durchaus auch Zweifel zulassen in deiner Antwort. So ist es nicht.
ja. Ja, es ist unglaublich schwierig. Ich behaupte mal, der FCB holt in den nächsten 3 Jahren einen Titel, aber das wird zu 90% der Göpp sein.
Ist das genug für den Club?
Ja gut, der Göpp, den kannst du aus der Challenge League raus gewinnen. Oh. Ich sehe schon, du lässt dir jedes Türchen auf, das ist auch richtig.
Absolut, ja. nein, natürlich ist das nicht genug. Und ja, als ich das Interview gemacht habe, dann zumal im Juni mit dem Timo Schulz, habe ich ihn gefragt, ob er ein Zauberer ist, weil er muss ja quasi ein FCB-Trainer muss die Quadratur des Kreises herbekommen. Einerseits der alljährlich Ausverkauf, aber gleichzeitig sagt die Vereinsführung, man will wieder ein Meisterkandidat sein und langfristig wieder die grosse Nummer in der Schweiz. Also das kann ja nicht aufgehen. Und darum, ja, wenn der Timo Schulz irgendwo noch Copperfield oder Houdini-Fähigkeiten hinterführen holt, dann traue ich ihm den Meistertitel zu mit dem FCB, aber sonst nicht. Und nicht einmal wegen seiner Schuld, sondern einfach, weil das nicht drin liegt.
Wegen seiner Schulz. Jetzt habe ich dich fast falsch verstanden. Schulz. irgendwann machen wir den Titel noch Schulz und Sühne. Genau. Die Gelegenheit wird kommen. Da
sind wir ja bei dem richtigen Medium.
Wird ein grosser Tag für unsere Redaktion. Sebastian, wir bedanken uns herzlich.
Danke auch. Und gehe davon aus, es wird wieder mal Thema sein, der FDP, der nächste
Zeit. Man weiß nicht, man weiß nicht verschreien, aber ausschließen würde ich es nicht.
Genau. Also, ich
bis
danke
gleich. Mach's gut.
Danke dir.
Tschüss. Ciao.
So, der FCB haben wir abgehandelt. Mehr oder weniger zumindest wissen wir jetzt,
wir können noch lang.
Wenn das nächste Mal ein Meistertitel
kommt. Nicht in den nächsten 3 Jahren.
Oder ein Titel. Doch in den nächsten 3 Jahren.
Nicht ein Meistertitel, aber ein Göpp-Sieg.
Ein Göpp-Sieg in den nächsten 3 Jahren. Da freuen wir uns.
Die Frage ist, welcher Göpp?
Das kann lustig werden. Zählt der
Uhren-Göpp auch?
Nein, der zählt nicht. Wir reden
Schweizer Göpp.
Von der richtigen
Sondotrophäe.
Die Titel, die es gibt, die wir uns daran gewöhnt haben. Und wo man auch solche verkaufen kann.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, wenn der FC Basel dermaßen in der Brüche ist, mir gefällt das nicht. Ich weiss, es gibt viele Leute in der Schweiz, die eine gewisse Schadenfreude an den Tag legen, wo möglicherweise auch noch die lange Meisterserie vom FC Basel im Kopf haben, im letzten Jahrzehnt. Und wo da, ja, wer weiß, vielleicht dann irgendwann mal das Gefühl hatte, ist jetzt auch gut, wenn die nicht so hoch fliegen. Aber der aktuelle Zustand vom Club, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht gut für den Schweizer Fußball.
Nein, das ist sicher nicht gut. Also die
Liga vor sich her darbt.
Ja, ja. Die Liga braucht den Pol aus Basel. Also dort muss auch Energie aus Basel rauskommen, oder? Für den Schweizer Fußball. Du hast phasenweise eben der FCZ, wo die IB hast jetzt quasi als neues Basel, wo sehr solid funktioniert, international im Geschäft. Aber du brauchst nebenan noch andere, die da etwas daran können ausrichten können. Und du brauchst auch den FC Basel als emotionalen Gegenpol zum FCZ, zu IB und so weiter.
Ja, und es ist eine Stadt, wo Fußball tatsächlich eine Rolle spielt, was man für Schweizer Städte nicht kann sagen.
Genau. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man so wirtschaftet, darf man sich nicht wundern. Also es ist schon auch der Degen ist natürlich kein Sympathieträger und der funktioniert eigentlich nur, wenn er Erfolg hat. Dann kann man seine Früchte und Ängste und weiß ich was auf den projizieren, dann funktioniert der gut, aber ohne Erfolg ist es ziemlich lächerlich, muss ich sagen. Also das ganze Gebaren. Aber das kann nur heilen, wenn es aus dem Inneren raus einen Sinneswandel gibt. Also mit dem Prinzip hat es jetzt 1 Jahr funktioniert, aber jetzt funktioniert
es
schon nicht mehr.
Gut, das weisst du nicht, oder? Also ja, gut, europäisch hat es schon mal nicht funktioniert, das ist klar. Aber jetzt geht die Transferperiode in der Schweiz noch 3 Wochen. 7. September ist die Deadline. Da wird jetzt schon noch etwas passieren, oder? Also da kommen noch Leute. Gleichzeitig weiss man, also wie der Marvin Hitz gesagt hat, ist es eigentlich zu spät. Es geht dann an einem Moment, bis man sich integriert hat, bis die Mannschaft irgendwie zusammenfindet und dann...
Aber das, wer sagt, dass da noch Leute kommen? Also,
das ist klar. Also, ja, das gut, sagt man zu Basel auch.
Ja,
also,
das kann man schon sagen.
Die Verantwortlichen
aber schon. Es wäre weitaus einfacher gewesen, du willst ja auch gute Leute. Also, die müssen ja auch dann irgendwann wieder einen Wert haben, um sie verkaufen zu können. Aber jetzt hast du einfach... Du bist jetzt nicht in einem Schaufenster drin oder stehst in einem guten Licht, wo du sehr attraktiv bist für die Leute. Also, da gibt es noch andere, die diese Leute dann auch holen können. Wieso sollst du jetzt auf Basel gehen? Du bist zweitletzter gegen einen kasachischen Vertreter aus der Conference League geflogen. Hast die Interviews rumschwirren, also Kritik von links, rechts und in der Mitte. Also attraktiver Arbeitgeber ist der FC Basel im Moment nicht.
Man hat sicher Argumente verloren ja. In den letzten Wochen. Das kann man sagen. Gehen wir doch dort her, wo sich der FCB gerne gesagt, nämlich ins Scheinwerferlicht vom grossen Fußball. Oh. Wir haben mit Bayern angefangen. Wir wollen ganz kurz über die Premier League reden. Wir müssen uns kurz halten, weil wir schon wieder wahnsinnig kurz. Lang geworden sind. Ja. Die Premier League ist losgegangen am Wochenende. Und im Vorfeld ist angekündigt worden, keine Toleranz mehr bei Rudelbildungen, bei Protest von Spielern, bei Zeitspiel. Und man muss sagen, nach einem Wochenende Schiedsrichter haben sich ziemlich daran gehalten, was man
ja, ich muss sagen, die haben all meine Vorgaben umgesetzt. Das ist all das, was ich mir gewünscht habe. Abschalten von Zeitschinden, so oft es geht, so gut wie möglich. Der Dissent, eben, also die Unzufriedenheit der Spieler, die Rudelbildung und so weiter reklamieren, möglichst ausschalten. Und das Resultat ist zufriedenstellend, muss man sagen. Also es hat gelbe Karten gegeben für Leute, die gelbe Karten verlangt haben. Und für den Täter nachher auch noch. Finde ich auch noch lustig. Also es ist wirklich konsequent umgesetzt worden. Wer zu lange wartet mit Einwerfen, kriegt eine gelbe Karte. Der Schiedsrichter zeigt auf die Tour. Die Diskussion ist fertig. Es war auch schon ersichtlich, dass nicht mehr so reklamiert wird. Also es kommen nicht mehr 4-5 Spieler stürmen den Schiedsrichter. Quasi zu von allen Seiten. Ist auch angenehmer. Und eben, die Ausrede war immer, wir dürfen dann keine Emotionen mehr zeigen. Und Emotionen hat man sehr viel gesehen, aber am richtigen Ort und positive Emotionen, so soll es auch sein. Wenn sich einer mal aufregt, wenn er einen Fehler macht oder ein Foul passiert ist, okay, das muss sich noch einbinden. Aber grundsätzlich ist die Idee, die Vorgaben sind umgesetzt worden. Bisher hat der Howard Webb auch gesagt, der Schiri-Chef, gesagt, wir machen das gnadenlos, gibt keine Ausnahmen, gibt keine Ausreden. Gilt auch für Trainer an der Seitenlinie. Wenn dort das Geringste passiert, mehr als einer in der Coaching-Zone, kommt der Karton. Bitte übernehmen, überall.
Ich bin gespannt, wie das weitergeht, wie das die nächsten Wochen weitergeht. Normalerweise merkt man ja bei so neuen Regelauslegungen, es ist ja keine einzige Regel geändert worden, man tut einfach bestehende Regeln konsequenter anwenden, als man sie in der Vergangenheit gemacht hat. Geht es ein paar Wochen und dann entscheidet sich, ob man einfach wieder als Schiedsrichter den Fuß vom Gas nimmt sozusagen und wieder Sachen zulässt. Oder ob sich Akteure dann daran gewöhnt haben bis zu diesem Zeitpunkt und man tatsächlich dann vielleicht auch nicht mehr ganz so streng muss sein. Logischerweise, wir haben es an dieser Stelle schon ein paar Mal beklagt, wir würden auf das Weiteres hoffen, dass man so ein paar Unsitten rausbringt. Ihr hoffen wir auch, ein Nachahmereffekt nachher aus anderen Ligen mittelfristig. Also bis jetzt ist immer die Aussage, ja, wenn die UEFA oder die FIFA das nicht vorgeben, dann machen wir auch nichts. Also das ist in der Schweiz häufig eine Antwort, die aus Liga-Kreisen und aus Verbandskreisen kommt. Jetzt die Engländer haben das im Prinzip für sich entschieden. Logischerweise nicht völlig entgegen von den grossen Verbänden, aber die Engländer haben gesagt, wir machen das auch mit der Begründung, dass man in der unteren Spielklasse tatsächlich handfeste Probleme hat mit Verhalten
gegenüber Schiedsrichter. Die gibt es überall, die Probleme, oder? In jeder Nation, die am Fußball hörig ist. Und das sind fast alle. Und wie du vorhin gesagt hast, die Regeln gibt es ja schon länger, sie sind einfach nicht mehr umgesetzt worden. Sie sind quasi wie verfranst, immer mehr, oder? Du hast gesehen, stehen vor dem Ball nach dem Foulpfiff, gehen nicht auf die Seite, kicken den Ball wieder weg, das haben sie vor ein paar Jahren mal eingeführt. Wer den Ball berührt nach dem Pfiff gegen die gelbe Karte, hat man einfach nicht mehr gemacht. Dann hat man die Rudelbildung immer mehr zu. Jetzt hat man es umgesetzt und ich glaube, das ist jetzt nachhaltig.
Ich bin gespannt.
Wenn es die Premier League macht, dann kriegen so viele Leute mit und sehen die angenehmen Effekte, die es hat. Und das muss man auch beobachten. Aber wieder abschaffen wird man es nicht, glaube ich nicht. Das ist auch, dort steht die Premier League noch zu fest unter dem Eindruck von dem Vorfall. City, was ist es, Cottagers im Fulham. Pokal.
Alexander Fulham, Mitrovic,
der 8 Spielsperren gekriegt hat, nachdem der Schiedsrichter beleidigt angekrempelt hat, wo man gesagt hat, jetzt ist fertig. Genau, und diverse Vorfälle mit dem Trainer. Ich finde, so muss es sein. Es hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Es kommen keine Emotionen aus dem Spiel. Das Einzige, was ich mich frage, ist, wenn man ein Match hat, wo 15-20 Minuten nachgespielt wird, ob man dann nicht gescheiter einfach irgendwann sagen würde, spielen wir 60 Minuten netto.
Auf das wird es wahrscheinlich rauslaufen.
Wäre das Geschickste. Also dann ist auch am Schluss lustiger, dann kann auch niemand mehr sagen, oh, jetzt hat er zu früh gepfiffen. Nein, es kommt dann das Nebelhorn und dann ist der Match fertig. Und wenn der Ball nicht drin ist, ist er halt nicht drin.
Nein, man würde das Nebelhorn.
Das wünsche ich mir, das Nebelhorn.
Oder so eine, irgendwie, ich weiß auch nicht.
Herrlich, Stamford Bridge, Nebelhorn 3-0.
Gut, englischer Nieselregen, Nebel und der Nebelhorn.
Nieselregen, haben wir doch gesagt, darf man nicht sagen.
Hast du vorher gesagt, ja. Aber in einem völlig anderen Zusammenhang.
Völlig anderen Kontext.
Premier League als stilbildende Liga der Welt ist im Moment noch Gegenwart. Wenn es nach den Saudis geht, ändert sich das gleich. Dann wird die Saudi Pro League, die ich übrigens gestern reingezeppt habe, zum Kracher.
Das macht man nicht.
Al-Ettifaq gegen... Al-Nasser.
Ja.
Die letzten 10 Minuten habe ich, nicht ganz, die letzten, nachher habe ich wieder weggeschaut, habe ich geschaut. Die Saudi Pro League, die wird immer prominenter.
Jetzt wird sie?
Ist der Neymar in die Wüste gegangen? Oder wird in die Wüste gehen? Kylian Mbappé bleibt in Paris. Jetzt müssen wir sortieren. Also Mbappé, der ja nachweislich ein Problem hatte mit Messi, der mittlerweile in Miami ist. Und Neymar, der in die Wüste geht, geht selber nicht in die Wüste, also der Mbappé, obwohl er ein wahnsinniges Angebot hat, scheint jetzt auch bereit in Paris zu bleiben, über die Saison raus, wo er noch Vertrag hat. Alles nur, weil der Neymar jetzt weg ist.
Es ist möglich, der Superstar.
Was sagen deine Quellen dort?
In dem Rahmen ein Starspieler bist, das sind nicht einfach nur Stars, dann Mbappé, Neymar, Messi, Weltstars von mir aus. Mit noch ein bisschen Abstufung. Mbappé Zukunft noch vor sich, die anderen eher nicht. Ich sehe das schon, dass PSG die Idee hatte, wir holen einfach die besten Spieler der Welt. Und das versuchen andere auch in anderen Sportarten. Das Gefühl haben, einfach die besten Einzelspieler gehen auch automatisch die beste Mannschaft. Dass das nicht funktioniert, das haben sie jetzt selber auch gemerkt. Also haben sie gesagt, gut, wir versuchen es mit einem. Blöderweise läuft der Vertrag noch ein Jahr. Und es wird gemunkelt, dass der nächstes Jahr zu Madrid geht, dann ablösefrei. Was ja, die Leute, die so viel Geld haben, nicht gross stören würde, aber irgendwie einfach Image schädigend
wäre, wenn sie es dann abgeben für nichts. Für das Financial Fairplay schlecht, weil man natürlich Geld verliert. Also wenn man Einnahmen hat, kann man wieder mehr ausgeben.
Ja. Und die wollen jetzt irgendwie einen Sinneswandel proklamiert, jetzt wollen sie es anders versuchen mit Jugend. Und die Frage ist einfach, ob du die jungen Spieler kriegst. Also musst du einen Haufen Geld dafür zahlen, einen Haufen Geld kriegst du woanders. Das PSG ist auch nicht das Modell, das bisher funktioniert hat und sehr vielversprechend ist. Also müssen sie einen Haufen Geld zahlen. Und das bedeutet wieder, dass eben aus diesen genannten Gründen halt andere Spieler nicht holen kannst. Ich sehe den Mbappé nicht länger als ein Jahr nach Paris. Ich habe das Gefühl, der hat jetzt gesagt, ja gut, dann mache ich das halt auf Saudi-Arabien, will ich jetzt nicht, das kann ich verstehen. Also, mich interessiert die Liga auch nicht. Mich interessieren sowieso eher Mannschaften als Spieler selber. Also, ich will, da geht es bei mir um das Schwingen von diesen Mannschaften, die nehmen, auch die Premier League oder Bundesliga oder auch Spanien und so weiter. Das macht Eindruck. Wer denn dort genau spielt, finde ich schon lustig, aber für mich sind Teams wichtiger als Spieler. Darum kann ich mit Saudi-Arabien, ich finde das alles okay, wenn die das machen wollen, tipptopp, aber ich finde es nicht lustig und ich schaue es nicht und ich bin Konsument. Ich schaue das, was mich überzeugt. Wenn ich Fußball schaue, schaue ich Premier League, Bundesliga, einmal abwechselnd noch etwas anderes, aber Saudi-Arabien sagt, das sagt mir nichts.
Das ist die Wette, die die Saudis natürlich machen, dass du oder eine grosse Zahl Fußballfans, wenigstens selbst wenn du es nicht bist, einschaltet, will dort Benzema, Ronaldo, Sadio Mané.
Da
Jordan Henderson.
Da müssen wir schon etwas drauflegen. Also ich funktioniere dann gleich wie die Spieler auch. Wenn sie es mir würden ein Angebot machen von, sagen wir, 50 Millionen und sagen würden, du kriegst 50 Millionen, musst aber jeden Match schauen, würde ich sagen, sagen wir 75. Dem vielleicht.
Und dann würdet ihr euch bei 58 treffen.
Das ist nicht das Prinzip. Jetzt ist gut möglich, dass das ein Haufen Leute lustig
findet. Würdest du für einen Bonus von 2 Millionen die Vorbereitungsspiele anschauen?
Für einen Bonus von 2 Millionen? Also ja, 77 Millionen würde ich kriegen, ja, genau. Um alle Match zu schauen.
Nein, ich würde sagen, dann würdest du dich bei 58 einigen und du würdest die letzten 2 Millionen überkommen, wenn auch die Vorbereitung würdest schauen. Ja. Inklusive.
Ja, den Deal würde ich wahrscheinlich. Nein.
PSG am Urgeb.
Was würde ich denn mit dem Geld machen?
Ich weiß es nicht, du kommst da. Wir könnten den Neymar wahrscheinlich einfliegen für 5 Minuten.
Ich will mit Neymar dem
Privatjet. Ach sicher.
Nein, wenn schon. Würde
das wäre doch spannend.
Mit welchem Spieler würde ich will reden? Dann würde ich mit dem Moises Caicedo würde ich will reden, der jetzt zu uns kommt, zum FC Chelsea. Für
ein Butterbrot.
Für eine sehr korrekte Summe von 115 Millionen.
Pfund. Wohlgemerkt. Ja. In Franken noch ein bisschen mehr, ich glaube, 107.
Dann würde ich gerne reden. Wieso das jetzt die Idee hatte, dass er nicht auf Liverpool, aber viel lieber auf Chelsea will. Vielleicht nur wegen der Stadt, weil er kann in London spielen. Das wäre eine einfache Antwort.
Und wenn er von Brighton, wo er jetzt hergewechselt ist, dann auch nicht weit. Vielleicht kann er dann bleiben, unten am Meer. Schön, ja. Südküste, Brighton Pier. Und dann mit dem Zug jeden Tag aufpendeln, wie das sehr viele Leute machen.
Also Hof ist
schon eigentlich, das ist
das eigentlich der gemütliche Recken von dem Konstrukt. Brighton selber mit dem Pier und so, vor allem im Sommer.
Remi Demi. Ja, ist ein Strandbad, ein Seebad, oder? Ein
britisches. Herrlich. Britische Seebäder, was gibt es Besseres?
Ach, dann fallen mir ein paar
Weymouth.
Sachen. Dann fallen mir zum Beispiel ein Kaffee bei uns vor der Tür mit dem Roger Benoit in der prallen Sonne rein.
Also, du hast wahrscheinlich auch recht.
Bitte, da gibt es massenhaft Alternativen. Aber gut, die Wüste lebt, der Neymar ist jetzt dort. Für mich so ein Zeichen, also eigentlich wird man diese Karriere, wenn jetzt nichts Verrücktes passiert, ist jetzt 31, Mehrjahresvertrag, aber ist glaube ich 2 Jahre, wo er sich bindet. Also er könnte dann theoretisch wieder zurückkommen. Im Raum steht, dass er ein Jahr vor der WM 26 wieder in eine kompetitive Liga kommt. Oder vielleicht ist dann die Liga schon so kompetitiv. Vielleicht überlegt er sich auch das, dass er dann bleibt. Bis jetzt ist natürlich die Karriere von diesem Riesentalent, also man muss sagen, sehr enttäuschend, wie sie verläuft.
Und immer darauf, wenn man das anschaut.
Man hat Titel mit Barcelona, die aber immer irgendwo im Zusammenhang mit dem Lionel Messi logischerweise genannt worden ist und dem System Barca, wo für aus sich raus eigentlich mindestens in dieser Zeit noch Titel generiert hat. Dann PSG, eine All-Star-Truppe, die nicht einmal jedes Mal den Titel geholt hat, aber doch ein Abo, Champions League, nie mehr etwas gerissen, selbstständig, mit der brasilianischen Nationalmannschaft nicht einen Titel gehabt. Im 19. war er verletzt, als man den Südamerika Cup gewonnen hat. Also eigentlich verabschiedet sich da jetzt einer in eine drittklassige Liga, die mehr hat müssen ausholen müssen, als dem, den er hatte.
Unbedingt. Ich meine, der Neymar kann man mit dem Ronaldo vergleichen. Es ist ungefähr der gleiche Status, den die haben, aus verschiedenen Gründen. Der hat einen Haufen Geld verdient, aber der sportliche Raum, der fehlt komplett, finde ich. Spieler, ich schaue dem eigentlich gerne zu, jetzt nicht bezogen auf Saudi-Arabien, aber wenn immer der gekommen ist, der ist auch unterhaltsam zum Zuschauen. Es sind einfach gewisse Metzli, ich glaube, das gehört wie zusammen. Das eine geht nicht so ohne das andere, aber das Gesamtprodukt ist nicht in der Lage, zum sportlichen Erfolg zu haben, wie das ein Ronaldo gehabt hat, wie es andere hätte. Ich meine, sonst hat einfach der Pep einmal gesagt, ja, den könnten wir brauchen. Dann hätten alle die Hemd verworfen dort. Gesagt, das geht nicht. Der bei uns, bei dieser Ordnung, einer, der sich nicht integrieren will und kann, funktioniert nicht, mit dem muss er leben. Also sportlich wird der nie so einen Status erreichen, das glaube ich nicht. Aber der kann auch sagen, ja, ich muss nie mehr irgendetwas
anlangen. Status,
haben, so viel Geld verdient. Wenn das das Einzige ist, okay. Ich finde das aber auch okay. Also wieso soll man diesen Spielern das vorwerfen? Die ticken so, wie die Welt tickt. Geld regiert. Also, wenn sie mehr verdienen können, gehen sie über den Golfer auch. Ich finde es auch fast schon verwerflich, wenn man denen zumutet, sie müssen jetzt den moralischen Kompass haben, nur weil sie für Saudis shooten oder Golf spielen. Also, bitte, das die ganze Welt macht Geschäft mit denen. Nein, jetzt wird's,
ja, jetzt wird's abstrus, also ich finde den schon, wenn
aber wer die sollen den Sportler denen denen, das ist das, man reduziert es dann auf das Einfachste. Ja, sagen wir den Sportler, sie sollen das nicht machen, während jede Nation Waffendeals und was ich,
ja, das ist macht. Ein völlig fairer Punkt.
Ich finde, da muss man, das wird dann arg, da ist Doppelmoral fast zuvorderst nachher.
Oder? Das kann man sicher so formulieren. Wo ich es dann schon stossend finde, ist, wenn jetzt jemand, wo, also Jordan Henderson ist natürlich das schlimmste Beispiel, wo er auch für gewisse Werte eingestanden ist in seiner Zeit als Liverpool-Captain, also namentlich LGBTQ+-Recht, wo er sehr, sehr lautstark sich dafür eingesetzt hat, für marginalisierte Gruppen. Jetzt geht er in ein Land shooten, wo ja, die recht mit Füßen tritt. Also Demokratieindex vom Economist, ja, nachgeschaut vor etwa 2 Wochen. Man ist dort ums 160 herum rangiert, also wirklich hundsmiserabel, offensichtlich autoritäres Regime. Frauen, homosexuelle Recht kann man vergessen. Auch wenn man sich jetzt versucht, einen modernen Anstrich zu geben, dass dann so einer für ein bisschen mehr geht. Und beim Jordan Henderson hat es vorher schon für 1 bis 2 warme Mahlzeiten gelangt am Tag. Dass man das dann macht, ja, finde ich irgendwo traurig. Und, aber das kann man auch für von einem Neymar, der auch genug Geld beiseite hat, auch wenn er jetzt ein bisschen müssen Strafzahlen würde, daheim in Brasilien einen illegalen Fluss, was hat er gemacht, ein illegales Gewässer
graben hat.
Genau. Nein, nicht ganz zum Glück, aber gefühlt.
Ja,
aber, ja. Also, es ist genug Geld rum, dass man das nicht nötig hat. Klar kann man sagen, die Schweiz, die möglicherweise auch mit dem einen oder anderen unappetitliche Regime, Wirtschaftsbeziehungen unterhalten. Wär sie mehr gleich? Nötig wäre es nicht auf diesem Level. Wenn das ein Spieler auf. Also ich verstehe es dann eher noch bei einem. Es gibt ja mit dem Metzger Alioski, Freiburger, glaube ich. Bern oder Freiburg, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ex-IB. Nachwuchs, der via Leeds irgendwie vor einem Jahr schon auf Saudi-Arabien gegangen ist, wo wahrscheinlich in seiner Karriere jetzt noch nicht gerade die ganz, ganz, ganz grossen Millionensummen geschäftet hat. Dort finde ich das dann irgendwo nachvollziehbar. Moralisch ist es auch nicht wirklich besser, aber dort kann ich sagen, okay, das ändert tatsächlich etwas an der Zukunft für ihn und für seine Familie. Finanziell.
Möglicherweise,
bis Hendersons daheim und bei den anderen sind die Summen noch höher, bis Benzemas.
Ja,
sollte das eigentlich nicht viel ändern?
Sollte nicht viel ändern. Ich finde es okay. Nicht mein Ding, aber ich finde es okay, wenn man dazu steht und auch sagen kann, ja, ich mache es wegen dem Geld. Die einen können sagen, ich bin jung und brauche das Geld, die anderen brauchen einfach das Geld. Finde ich okay, aber wenn dann einer nach Hunter Henderson und dann gesagt, ja, das ist eben das, es geht genau um das Gleiche. Ich bemühe mich ja, dass jetzt alles besser wird. Also das ist dann der Gipfel von der Doppelmoral, wenn man quasi dann wieder die Moral, wo man sie gar nicht hat, voranstellt und sagt, ich versuche mich, dort alles besser zu machen. Nein. Das glaubt kein Mensch.
Weißt du, was versuchen wir jetzt?
Das funktioniert nicht. Das funktioniert, was wir versuchen. Rennsport.
Und zwar richtig schnell.
Richtig schnell.
Letztes Mal, muss man mich kurz vorausschicken, letztes Mal war das Band voll, wo wir den Rennsport aufgenommen haben.
Also nicht das Band, wir haben so einen Dongle.
Ja, ich versuche es so zu erklären. Dass,
nicht, dass die Leute das Gefühl haben, wir haben hier noch
super, also ein riesiges
Gerät, Tonband. Doppelspur. Ja,
das Bändli. Ich stelle mir das so vor, dass das Bändli voll ist. Mhm. So hat mir das der Daniel erklärt, unser Produzent, damit ich das auch verstehe. Darum hat niemand erfahren, dass du richtig getippt hast damals. Zürich Lugano haben wir getippt, Spitzenkampf damals, der FCZ dritt, mittlerweile grüßt ja der FC Zürich von der Tabellenspitze oder die Limmatstädter mit Stefan Flückiger auf Blue. Für meinen Geschmack am Wochenende einmal zu viel gesagt hat, ich schätze eigentlich grundsätzlich sehr als Kommentar, das ist ein bisschen oft die Limmatstadt vor, sag einfach FCZ. Auf jeden Fall hast du auf ein 2-1 für Zürich tippt, ich auf Lugano tippt. Du bist eigentlich noch zu vorsichtig gewesen, aber ich möchte dir die Lorbeeren
nehme ich sehr
einfach,
gerne.
Einfach noch geben in diesem Fall.
Danke.
Und jetzt kommen wir zum Endspurt.
Endspurt.
Jetzt legen wir los mit Schwingen. Jabadabadu, Rebmatter, hat, wo war das?
Das Deitiges, Nordwestschweiz.
Nordwestschweizer gewonnen, genau. Die Frage ist jetzt, Schwegalp nächste Woche, dann gewinnt er auch dort. Das, wie lange hat er nicht gewonnen? 8 Jahre.
Acht Jahre hat er müssen warten. Jetzt völlig überraschend, ich glaube auch für ihn. Also da hat man jetzt hat 4-mal den Kranz verpasst in dieser Saison. Also wirklich jetzt nicht ein Jahr, wo man davon ausgegangen ist, dass er noch seinen Enkeln wird erzählen davon. Jetzt sieht es anders aus. Sein Heim, Teilverbandsfest gewonnen auf der Schwägeralp. Glaube ich es dann aber eher weniger. Also dann würde ich eher einem Nick Halpiger aus seinem Teilverband zutrauen, der angemeldet ist für auf die Schwägeralp. Oder dann, wenn es um einen Heimsieg geht, ein Armon Orlik, wo möglicherweise jetzt auch richtig Saisonende in Schwung kommt. Grossen Abwesenden Samuel Giger, der leider nicht kommt, wo man dann für einen Unspun auf dem CDU-Heim eine Woche später. Wir wissen in ein paar Tagen Bescheid, wer die Fußball-WM der Frauen gönnt. Bis jetzt ist klar, Spanien steht im Finale. Morgen kommen entweder die Engländerinnen oder die Australierinnen dazu. Wer von diesen drei siehst du ganz vorne?
Jetzt hoffe ich auf die Engländerinnen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eigentlich für Schweden gewesen, weil meine Lieblingsspielerin ist Fridolina Rolfö. Wegen dem Namen, das lange schon, tönt einfach schön. Nein, jetzt hoffe ich auf die Engländerinnen, ist klar, die müssen es richten. Die sollen es machen. Leichtathletik WM in Budapest ab
Samstag.
Ab
Samstag?
Der Samstag.
Jetzt der Samstag.
Geht das schon los. Holen wir etwas? Und wenn, ja, wer? Bei was?
Ja, das ist die grosse
Frage. Sag mir es, Gysi.
Simon Ehammer, Weitsprung, für mich ein Kandidat, auch wenn er jetzt harte Konkurrenz wird haben. Aber ich glaube, dort muss man auf der Rechnung haben. Sonst mein Geheimtipp, Jason Joseph von der 10 Meter Hürde. Ich glaube, da kommt etwas. Ist jetzt immer dran gewesen. Es fehlt nicht viel zur Weltspitze. Er braucht jetzt eigentlich noch den einen richtig gut läuft, den hat er noch nicht gehabt, die Saison. Vielleicht gelingt es ja an der WM und dann ist für ihn, also dann ist eine Medaille möglich. Wir haben vorhin über die Wüste geredet. Italien hat keinen Nationaltrainer mehr. Roberto Mancini hat sich per E-Mail verabschiedet als Commissario Tecnico von der Squadra Azzurra.
Überraschend, weil der Mann hat ja sonst eigentlich mindestens mal optisch sehr viel Stil, aber das verwundert schon ein bisschen. Vielleicht hat er einfach genug von dem permanenten Geschwurbel um die Position und gesagt, ich gehe jetzt in die Wüste, verdiene einen Haufen Geld, ihr kennt mich alle einmal. Arrivederci. Das ist es. Kann man dem mal etwas vorwerfen? Pff, schon Europameister geworden. Die WM verpasst, ja. Jeder selber wissen. Tippen wir noch schnell. Die Bundesliga geht los nächstes Wochenende. Was uns natürlich, wir haben darüber geredet, besonders Wunder nimmt, was macht Bayern München. Die müssen bei Werder Bremen ran. Werder im Pokal schon ausgeschieden. Wieder einmal.
Das ist ein Verlierergipfel.
Ein Verlierergipfel. Wie kommt das raus?
Das ist eine gute Frage. Werder Bremen immer noch mal ein Aschari am Umschnüffeln war zuletzt. Vielleicht geht dort sogar noch etwas, wer weiß. Mit oder ohne Aschari. Ich glaube, es gibt. Ja, ich glaube, es gibt ein 1-1.
Schon.
Niklas Füllkrug schießt einmal ein Goal und bringt den Bayern-Verantwortlichen ins Grübeln, warum man den 100 Millionen Kane gehabt hat, wenn man doch nicht auch für ein Drittel vom Betrag oder so den Niklas Füllkrug und seine Zahnlücke können posten.
Das ist jetzt einmal eine These.
Und dann gibt es. Dann wird man irgendwie den Ausgleich noch bewerkstelligen. Ich glaube, es gibt ein 1-1, weil Bayern wirklich noch nicht so im Strumpf ist.
Ich glaube, es gibt ein 4-1 für Bayern und der Harry Kane wird dem Niklas Füllkrug zeigen, warum man eben ihn geholt hat.
Nur eine zweite Zahnlücke
und nicht ihn.
Ja, dann wären wir schon wieder im alten Fahrwasser. Bayern marschiert vorweg. Freitagabend habe ich
nicht mehr so weit. Eigentlich nicht.
Wir sind gespannt.
Ja. Aber was ich wirklich will, das muss ich sagen, ich will, dass der Harry Kane die Bundesliga ein bisschen auseinander nimmt und etwa 47 Goal schiesst.
Das wäre viel.
Das wäre viel, ja.
Das wäre sehr viel.
Ja.
Wo ist der Rekord? Der Lewandowski, Gerd Müller Lewandowski?
Der gebrochen,
oder? Ich habe 42 Goal im Kopf. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Dann müssen wir das noch googlen.
47 sind es nicht gewesen.
All-Time-Records. Für eine Saison. Oh je, meine, wie googeln wir das jetzt raus auf die Schnelle? Endspurt hat das Format geheissen.
Sag doch einfach Müller, Gerb Müller, Lewandowski. Wenn die
Bundesliga, meiste Tore in einer Saison. Robert Lewandowski, Bayern München, 43.
Dann hat er
im Jahr 2021.
Sehr schön. Gut.
Mit diesen beeindruckenden Zahlen verabschieden wir uns. Bis demnächst. Danke
fürs Zuhören. Danke vielmals.
Wiederhören.
Pro und Konter.